Willkommen zur 270. Folge von Presales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb.
Ich bin der Tim.
Ich bin Jan.
Und als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
Und das machen wir für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Rolle. Und heute kann ich dich tatsächlich mal wieder ganz ernst gemeint fragen, worum geht's eigentlich?
Die heutige Folge ist inspiriert von Max Lüpertz. Grüße gehen raus. Der hat uns nämlich am Wochenende mal so eine interessante Frage geschickt, beziehungsweise er hat uns eine interessante Frage geschickt. Und er hat auch einen LinkedIn-Post verfasst zu einem Vertriebsthema Portfolio versus Single-Point-Solution und ob AIs eigentlich gute Demo-Ratschläge geben. Und ja, da würde ich gerne mit dir heute mal einsteigen.
Ja, und dann würde ich mal sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Muss ich mir eine andere Formulierung überlegen. Was ist denn letzte Woche so in deinem Kopf so richtig hängen geblieben? Erzähl mal.
Also ich würde gerne etwas mit dir teilen. Das ist, also wir nehmen ja heute Montag auf. Gestern war also dementsprechend Sonntag. Und am Sonntag passiert ja ganz häufig eine Sache, die ich wirklich sehr gerne mag. Nämlich 22 Autos fahren schnell im Kreis in der Formel 1. Und ich hatte einen guten Freund zu Besuch. Und der wiederum hat seine Kids mitgebracht und wir haben alle gemeinsam Formel 1 geschaut, ein bisschen was gegessen, war eine nette Zeit. Und ich habe mir mal den Spaß erlaubt und habe mal die Kids gefragt, also beide im Teenageralter, also schulpflichtig. Ich habe gefragt, so, also wie ist denn das mit der KI und der Schule so? Erzähl doch mal. Und die Reaktion war, ja, die Lehrer, die hassen das. Und ich dann natürlich ein bisschen Discovery gemacht, ja, erzähl mal mehr, also warum hassen denn die Lehrer das so sehr? Und es ist halt so, dass also anscheinend viele Schüler durchaus KI benutzen, um Hausaufgaben und teilweise auch, wenn es halt irgendwie Klassenarbeiten gibt, dann wird dann noch die KI mal zum Schummeln daher gezogen und solche Sachen. Und anscheinend tun sich die Lehrer sehr schwer damit, auseinander zu dividieren, was ist jetzt eigentlich handmade und was ist AI-made. Und dann haben die beiden von einem konkreten Vorfall auch erzählt, wo ein Mitschüler anscheinend ich weiß nicht, ob es eine Klassenarbeit war oder eine Hausaufgabe, spielt aber jetzt für die Geschichte meines Erachtens gar nicht so eine große Rolle, wo einem Schüler unterstellt wurde, dass also KI benutzt wurde und dann pauschal diese Leistung mit einer 6 bewertet wurde, auf Verdacht auf KI-Nutzung. Und dann wurde dieser Mitschüler irgendwie noch ein zweites Mal geprüft oder er musste irgendwie nochmal abgeben oder so, keine Ahnung. Und dann wurde eigentlich bestätigt, dass er schon diese Kenntnisse hatte, aber trotzdem war dann der Verdacht beim ersten Mal auf KI da und die haben es dann belassen bei einer 6. Und ich war dann wirklich ein bisschen schockiert. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich wirklich schockiert war. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass unser Schulsystem sich an KI schon komplett umgestellt hat, wo wir wissen, dass also diese bürokratischen Prozesse und die Art und Weise, wie Schulgestaltung den modernen Entwicklungen anpasst, ja, dass es langsam ist, hatte ich schon vermutet. Aber ich fand es dann irgendwie doch eben shocking, weil ich mir halt gedacht habe, naja, also du kannst halt jetzt, wenn du irgendwie so eine Hausaufgabe gibst, wo jemand einen Text verfasst, musst du davon ausgehen, dass jeder einfach KI benutzt. Ist einfach ganz klar. Und das bedeutet für mich in der Konsequenz, du musst dir ganz andere Aufgaben überlegen. Nämlich Aufgaben, die darauf einzahlen, also irgendwie mit dieser Technologie, die sowieso jeder verwenden wird, besonders smart umzugehen. Oder du musst die Aufgabe so formulieren, dass du sagst irgendwie, also schreib mir nicht einen Aufsatz zum Thema 1, 2, 3, sondern gib mir mal den Prompt, den du in der KI geben würdest, wenn du das und das Ziel erreichen würdest. Und dann ist die Abgabe praktisch nicht das Ergebnis des Prompts, sondern der Prompt selber oder so. Könnte man auch wieder schummeln, whatever. Aber ich fand das eine sehr schockierende Sache, vor allen Dingen, dass dieser Mitschüler in dem Fall aufgrund eines Verdachts dann eine 6 bekommen hat, obwohl es ja, also selbst bei uns in der Tech-Bubble überhaupt gar keine zuverlässigen Wege gibt zu erkennen, was ist eigentlich was ist man-made und was ist also human-made versus KI-made. Aber dass sich dann so ein Lehrer das anmaßt, das zu beurteilen, finde ich dann schon krass.
Ja, noch schlimmer finde ich.
Das hat mich ein bisschen bewegt, ja, was ja deine eigentliche Frage ist.
Ja, noch schlimmer finde ich ja an der Geschichte, dass obwohl dann der Wahr eingegriffen hat, es bei der 6 geblieben ist, obwohl das
Gegenteil. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, hat auch keiner verstanden hier. Ich meine, ist jetzt auch eine Erzählung, ne? War jetzt keiner von den beiden, die gestern hier zu Besuch waren, sondern war halt ein Mitschüler. Von daher kenne ich jetzt auch nur einen Teil der Geschichte vermutlich, aber ja.
Ja, versuchen Sie Deutschland in einer Geschichte zu beschreiben. Das, damit, ja, ja. damit glaube ich gut gelungen. Wir sind egal wo geprägt von einer Misstrauenskultur.
Ja, also auch, das ist hängen geblieben. Ich glaube, auf deine eigentliche Frage ist es auch eine Antwort. Tja, jetzt bin ich ja auch angehender Vater. Mal gucken, wie ich dann in 5 oder 6 Jahren, wenn es dann bei mir soweit ist, dass dann mal jemand zur Schule gehen muss, wie sich das dann so gestaltet.
Wir werden auf jeden Fall in Kürze noch ganz neue Kategorien einführen in diesem Podcast, nämlich so Daddy's Corner oder Family Corner. Und dann kannst du mal berichten. Also das ist ja quasi, da können die, weißt du, kriegen wir das hier live mit. Ich erfahre auch ein bisschen was davon, weil von alleine erzählt er ja nie was. Und dann ist das, ja, du, da tun sich noch Möglichkeiten auf hier für unsere gemeinsame Therapiestunde. Ich möchte an der Stelle mal sagen, also eine Sache gab es jetzt letzte Woche, tatsächlich auch gestern Abend, die mich jetzt im Nachhinein, kann ich das so sagen, also überhaupt gar nicht bewegt oder tangiert hat. Ich habe mir dieses WM-Finale angeguckt, ja, und ich dachte, gut, die richtige Mannschaft hat gewonnen, wenn man also den Sport mal sehen möchte. Zumindest ist nach meiner Auffassung. Aber bewegt hat mich da wenig. Also da wollte ich irgendwie, ging da komplett die Emotionen ab. Und jetzt bin ich ja schon also tief im Fußballgame drin, vor allem im Vergleich zu dir. Ich habe mir so angeschaut und dachte so, jo, also krasse Leistung von Spanien, ne? Don't get me wrong. Wie die das gespielt haben mit ihren Möglichkeiten und wie der Trainer die anscheinend da auf Linie hält und eingestellt hat und so. Also absolut outstanding Leistung. Aber ich muss sagen, das Spiel um Platz 3 war deutlich unterhaltsamer.
Ich habe nur die Score gesehen, dachte mir, ja, das war bestimmt lustig, das sich anzuschauen. Ich habe es natürlich auch nicht gesehen, ja.
Das war crazy und ich meine, dieses Ganze, also klar, für die Amis und jetzt kann man auch sagen, ist bei denen im Land, da haben die vielleicht auch irgendwie so ein Mitspracherecht, aber es wirkt auf jemanden, der also so normal Fußball konsumiert aus Europa heraus, wirkt das komplett befremdlich. Dieses Primborium davor, diese Halbzeitshow und dieses, so, das ist, also ist einfach kulturell, glaube ich, ein krasser Unterschied. Und was mich auch mehr und mehr also nachdenklich macht, ist, also die Argentiner, wenn man das freundlich formuliert, die haben eine sehr körperbetonte Art, Fußball zu spielen. Und ich denke, dass der neutrale Zuschauer durchaus geneigt wäre zu sagen, es wird stellenweise unsportlich, wie da gespielt wird und da agiert wird.
Ah, da wurden auch Karten verteilt, ne? Ich habe nur so ein bisschen reingeschaut, aber...
Ja, genau. Also das eine ist ja Karten und das andere ist, wann man sie dann vielleicht zückt, um dem Ganzen mal Einhalt zu gebieten. Aber man sieht ja auch, dass also manche das Gefühl haben, dass das irgendwie so zum guten Ton dann mittlerweile gehört, also so zu spielen. Und das eine ist ja, also weißt du, da machst du mal so einen Rempler und so, gehört ja auch alles dazu. Aber dieses wie die kleinen Kinder, dieses Theatralische und ich laufe dann zu und alles wird hier kommentiert. Also, Entschuldigung, wo sind wir denn? Ne? Also wir sind auf dem Fußballplatz, wir wollen hier Fußball spielen und es geht um Sport. Und ja, mach gerne mit deinem direkten Gegenspieler noch deine Psychospielchen. Und da denke ich mir, also wo ist da die Grenze? Was ist sozusagen dann irgendwie gesellschaftlich akzeptabel und was muss man sich gefallen lassen? Weil da standen aus meiner Sicht schon einige auf dem Platz, die hätten auch deutlich früher weg sein können. Ne? Und was nach dem Spiel passiert ist, so ja, die Emotionen und bla bla bla, da denke ich mir so, nee, also irgendwo ist doch mal Ende. Ne? Und wenn das da so vorgelebt wird, also das ist das Spiel im Fußball. Finale Weltmeisterschaft, das gibt es so alle 4 Jahre und da kommen ja auch nur 2 Mannschaften hin. Am Ende in dieses, es ist wirklich was Besonderes, was Außergewöhnliches. Und der Fokus ist mir dann ein bisschen verschoben. Und ich finde das schade. Und ich habe irgendwie, das hat auch was mit Werten und mit Erziehung zu tun. Ne? Also irgendwer muss dir doch irgendwann mal erklärt haben, dass vielleicht eine Grenze gibt. Ne? Und dass man sich dann spätestens hinterher, auch einfach die Hand gibt und sagt, ist jetzt vorbei, wir haben verloren, sind wir natürlich traurig drüber. Aber da muss ich doch dem anderen nicht hinterher noch irgendwie da übers Knie legen oder was auch immer. Also das hat mich mehr beschäftigt als dieses Spiel. Das ist eigentlich echt schade. Deswegen bin ich froh, dass jetzt vorbei ist und wir wieder in den Niederungen der ersten Bundesliga uns dann bewegen können. Naja. Genau, und dann muss ich noch eine Sache sagen, das wird dich ja bald dann auch betreffen oder euch. Ich war auf einem Kindergeburtstag. Es war der erste Geburtstag vom Patenkind von meiner Freundin. Ne? Also
ich kann auflösen, das ist ein Aspekt von dem, was da auf mich zukommt, worauf ich jetzt nicht unbedingt krass viel Bock habe. Ja, aber okay.
Es geht aber gar nicht um den Geburtstag. Also das Kind selber, ich bezweifle, dass es mitgekriegt hat, dass es da Geburtstag hatte. Aber es hat auf jeden Fall die ganze Zeit gelacht und gequietscht. Und es gab ja, also kaum ist da ein Kind, wird es ja auch betüdelt von allem. und jedem. Und dann wurde das Kind da gefüttert mit ein bisschen Essen und da musste die Mutter mal zwischendrin kurz weg. So. Und das Kind saß so direkt rechts neben mir und du hast so gemerkt, finde das Kind gerade richtig scheiße.
Was ich dachte, ihr habt so einen Staring-Contest gemacht oder so.
Ja, dass die Mama weg ist und du hast schon so erahnt, dass also gleich geht hier das Geschrei los. Und so. Und also ich sag mal, ich fühle mich da ja ein Stück weit komplett hilflos, weil ich diese Situation ja so überhaupt nicht aus dem Alltag kenne und also weder damit vertraut bin, noch irgendwie Erfahrungswerte habe, noch irgendwie.
Die Frage ist, wer sich hilfloser fühlt, du oder das einjährige Kind? Ja,
dem Kind ist es im Zweifelsfall doch scheißegal, ja. Und ich habe dann so versucht, so ein bisschen mit dem Kind da so zu interagieren und zu reden und irgendwie so Mätzchen zu machen. Und es wurde nicht besser. Und dann kam aus der Verwandtschaft auch, also eine Person, die auf jeden Fall auch Kinder mit dabei hatte und die hatte einfach einen krassen Skill. So, die ist einfach hin, hat vollkommen die Situation geownt, dieses Kind quasi angesprochen, angefangen zu interagieren und das dann weiter zu füttern und so weiter. Und das Kind war super happy, hat gegrinst, hat sich gefreut, hat das Essen genommen von mir. No way. Ja, und das fand ich total total beeindruckend in der Situation. Also die hatte das gemastert jetzt mit meinen Worten und mit einer Souveränität sozusagen diese Situation, also diesen Einwand behandelt.
ja, du, Kinder hat sie das wie vertrieben. Ist ja klar.
Um es mal so zu sagen. Und das hat mich total begeistert. Also das hat mich so richtig, also es hat Freude gemacht, das einfach zu sehen. Ne? Und die war auch voll dabei und hast du gesehen, da sind die hat den Dreh einfach raus, ne, für dieses Thema.
Kurz nur eine Sache, bevor wir weitermachen. Und die ist für dich, wenn du ein Pre-Sales-Team führst. Jan und ich haben nach 15 Jahren im B2B SaaS und SE Leadership immer nach einem Ort gesucht, wo man echte Führungsthemen besprechen kann. Kein Sales Pitch, keine Produktdemos, einfach ehrlicher Austausch mit Leuten, die dieselben Herausforderungen kennen. Wir haben diesen Ort ehrlicherweise nie gefunden, also haben wir ihn jetzt selbst gebaut. Unsere Pre-Sales Leadership Workshop und Dinner sind genau das. Ein Invitation-Only-Event für SE Leader. Maximal 35 Teilnehmer pro Stadt, ausschließlich Führungskräfte. Workshop-Teil am Nachmittag zu echten Leadership-Themen wie Scaling, Enablement und Operations und danach gemeinsames Dinner mit Essen und Getränken inklusive. Das Ganze machen wir viermal im Jahr in Berlin, Frankfurt, Köln und München. Die Spots sind typischerweise stark begrenzt und die Events sind in der Vergangenheit schnell ausgebucht gewesen. Das heißt, wer hier wartet, der schaut eher in die Röhre. Für 49 Euro sicherst du dir deinen Platz bei der nächsten Stadt oder du trägst dich einfach direkt auf die Warteliste ein, bevor die offiziellen Tickets überhaupt live gehen. Alle Infos und die Anmeldemöglichkeit findest du auf serockstars.com/dinner. Den Link gibt's natürlich auch in den Shownotes für dich. Und jetzt zurück zur Folge. So, apropos Skill. Ne? Du hast dich ja an diesem Skill erfreut. Ich möchte ja mit dir auch nochmal über einen Skill sprechen, nämlich den Skill, den so ein LLM eigentlich zum Thema Demos hat. Man kann ja unterstellen, also weiß ein LLM eigentlich, wie eine gute Demo aussieht? Also wenn ich jetzt hier dem LinkedIn-Post von Max Lüberts folge, die Natasja Bax hat dazu eine sehr klare Meinung. Sie meint, LLMs wissen nicht, wie gute Demos aussehen. Und der Max hat das mal zur Diskussion gestellt und da ist auch eine gute Diskussion entstanden. Also Props an den Max an der Stelle, weil er es geschafft hat, wirklich sehr gutes Engagement auch auf diesem Post auf LinkedIn zu bekommen. Wir können in den Shownotes verlinken, im Zweifelsfall einfach mal auf das Profil von Max gehen. Er hat es gepostet heute vor 3 Tagen, also am 17. Juli hat er diesen Post verfasst. Und was er getan hat, ist, er hat einen Screenshot gepostet. Und auf dem Screenshot sieht man den Ausschnitt, wie er mit Claude, und zwar Sonnet 4.6 Thinking, ein sehr kurzes Gespräch führt. Nämlich er hat einfach nur gefragt, hey Claude, gib mir mal einen guten Tipp, um meine Demo-Performance zu verbessern. Das war der Prompt, okay? Und jetzt lese ich dir vor, was Claude darauf geantwortet hat. Und du sagst mir mal, ob das ein guter Tipp ist oder nicht. Ich übersetze mal frei auf Deutsch, war nämlich hier alles auf Englisch, aber ich hoffe, ich krieg's einigermaßen hin. Fokussiere deine Demo auf den Entscheidungsträger und setze die Prioritäten des Entscheidungsträgers ins Zentrum deiner Präsentation. End-User fragen typischerweise viele Fragen, aber sie kontrollieren nicht das Budget. Also lass sie nicht deine Demo-Zeit hier verwässern. Halte die Konversation auf einer Business-Ebene, adressiere die Fragen und Beweggründe des Economic Buyers als erstes und lass dich nicht in eine Feature-Diskussion hineinziehen, die nur für Menschen eine Rolle spielt, die am Ende nichts unterschreiben.
es ist, das Thema ist viel zu komplex. Also ich finde das, was da steht, erstmal einen guten Advice. Und der zweite Gedanke ist natürlich, also die Frage, die Max stellt, ist natürlich super high-level generisch. Ne? Da fehlt ja jeglicher Kontext. Also bevor hier ein Advice gegeben gehört, müsste man mindestens mal eine Rückfrage stellen, nämlich gib mir mal ein bisschen Kontext zu deiner Demo, wer ist denn anwesend, was ist so, diese Dinge. Aber ich finde, es ist erstmal überhaupt gar nichts falsch, zu sagen, fokussiere die Demo auf die most important person in the room und mach es sozusagen benefit-zentrisch für diese Person. Also ich lese natürlich hier extrem viel zwischen den Zeilen mit der Erfahrung, die ich mitbringe. Aber ich finde, hier stecken viele, viele sehr valide Dinge drin, die ja dann, also mit der Demo inhaltlich oder wie du die handwerklich dann ablieferst, auch noch relativ wenig vielleicht sogar zu tun haben. Aber Economic Buyer, Business Focus und überhaupt Fokus, finde ich erstmal gut. Ne? Wenn du halt morgen eine End-User-Demo gibst, dann ist der Advice wenig hilfreich, weil, okay, aber gut, fehlt dem Ding auch der Kontext.
Ja. Also, ich stimme dem uneingeschränkt zu, was du gerade sagst. Und interessanterweise sind wir da entgegengesetzt. Der Post hat 29 Kommentare bekommen. 2 davon sind von mir. Hat also relativ viel Engagement bekommen. Und die meisten die meisten beantworten die Frage gar nicht. Das muss man schon mal vorab sagen. Da muss man wirklich mal sagen, also LinkedIn ist ja auch ein bisschen lame. Ja, alle, die hier drauf antworten, äußern sich gar nicht zu der Frage. Weil ja, der Max hat eine sehr klare Frage gestellt, so wie ich dir auch gerade eine klare Frage stelle. Ich habe ja gesagt, ist das eine gute oder schlechte Empfehlung. Und die Leute beantworten die Frage gar nicht. Die Leute sagen fast alle das Gleiche. Nämlich, ja, das Ding braucht mehr Kontext und dann wird auch hinten das Ding rauspoppen. Und also ich habe es ein bisschen nicht so klar formuliert wie du gerade. Mein letzter Satz als erstes Kommentar auf die Frage ist, ich könnte mir deutlich schlimmere Antworten vorstellen und es ist einfach stark abhängig davon, in welcher Vertriebssituation du gerade bist. Das ist im Prinzip auch dann der Konsens, der sich da entwickelt hat. Von daher war ich dann auch tatsächlich ein bisschen überrascht, dass die Natasja da sagt, so, ich glaube nicht, dass LLMs verstehen, wie gute Sales-Demos aussehen. Dem würde ich sehr klar widersprechen sogar. Ich glaube, dass LLMs sehr wohl wissen, wie gute Demos aussehen. Wenn du guten Kontext gibst, ich meine, die Dinger haben die ganzen Bücher zum Vertrieb und natürlich auch B2B-Software-Vertrieb hoch und runter eingelesen. Mit einem guten Kontext wirst du auch von einem LLM einen guten Ratschlag zu deiner Demo bekommen. Also habe ich tatsächlich eine ganz andere Meinung zu. Ja, und gleichzeitig ist die Krux hier natürlich, dass die Anfrage von Max hier so generisch ist, dass man, es kann nur richtig oder falsch sein, gleichzeitig, je nachdem. Ja. Und ein Kommentar fand ich besonders spannend. Helga Wandel ist uns beiden ja auch ein Begriff, die ab und zu ja auch bei mir mal kommentiert, hat geschrieben, hey, es kommt gar nicht so häufig vor, dass der Economic Buyer anwesend ist. Und selbst dem widerspreche ich, weil es kommt einfach krass drauf an. Ja, wenn du im Enterprise-Vertrieb bist und dann irgendwelche DAX-Konzerne verkaufst, ja, wirst du den CIO in jedem Meeting dabei haben? Auf keinen Fall. Aber wir haben selber, also ich habe selber auch schon mal mit Market und Commercial verkauft, beziehungsweise wir haben jetzt in unserer Selbstständigkeit auch mit Leuten zusammengearbeitet. Also liebe Grüße zum Beispiel an Haufe X360, die verkaufen viel an kleine und mittelgroße Unternehmen. Da ist der teilweise der Geschäftsführer oder der Unternehmenseigentümer von Anfang an immer dabei. Manchmal sind das sogar diejenigen, die den Book-a-Demo-Button drücken, ja, weil die haben dann 50 bis 100 Mitarbeiter. Da ist der Geschäftsführer von vornherein mit dabei. Wir hatten vor kurzem Besuch von einer Freundin von Elisa, meiner Freundin. Die leitet eine Nussfabrik. So, die haben irgendwie, keine Ahnung, 100 Mitarbeiter oder sowas. Die haben vor kurzem ERP eingekauft. Sie war diejenige, die federführend dieses Einkaufsprojekt geleitet hat als Geschäftsführerin. Also, deswegen, auch diese Aussage ist einfach eben pauschal eben auch nicht zutreffend. Und in dem Fall finde ich diesen Ratschlag hier tatsächlich gut. Wenn ich mir so ein Commercial mit Marketeer anschaue, dann würde ich nicht sagen, ignoriere die User, ne? Aber setz vielleicht mit den Usern einen separaten Termin auf und sag, komm, wir machen mal hier ein User Deep Dive für ganz eure Fragen. Aber wenn der Economic Buyer anwesend ist, sich auf den zu konzentrieren, halte ich für tatsächlich einen sehr, sehr guten Ratschlag.
Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass gerade der neue Avengers Doomsday Trailer erschienen ist.
Was ist das hier heute für ein Podcast mit dir, meine Güte?
Den ich, glaube ich, gerade deutlich spannender fände, als mit dir über Demos und LLMs zu reden.
Aber, okay.
Zurück, wir kommen zur zweiten Hälfte. Zurück zur Ernsthaftigkeit des Lebens. Und das ist ja nun mal B2B-Vertrieb bei uns beiden. Also ich kann nachvollziehen, was du sagst. Und ich glaube, es ist auch berechtigt, wenn die Leute dann in den Kommentaren sagen, zu wenig Input oder zu wenig Kontext. Ne? Also wenn ich jetzt mal versucht, die Brücke zu schlagen, können mir diese LLMs helfen? Dann würde ich generell sagen, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass die sehr viel Wissen angesammelt haben, dass die auf sehr viele Informationen Zugriff haben, dass die natürlich interpretieren können im Sinne von, also wie funktioniert eigentlich Überzeugungsarbeit? Und das ist es ja am Ende. Also so eine Demo ist ja Beweisführung dessen, dass wir vielleicht ein Problem lösen können. Und ich stimme auch der Aussage zu, wenn ich dem Ding mehr Kontext zu mir und meiner Demo und den Stakeholdern und so weiter gebe, dann wird dieses Ding noch viel, viel besser imstande sein, mir hilfreiche Tipps zu geben. Ja, und dann kannst du auch mal anfangen zu trennen zwischen, das eine ist ja schon so organisatorische Gedanken. Da habe ich ja noch gar keine Demo gemacht. Also wer ist denn hier die wichtigste Person im Raum und wen hole ich vielleicht zuerst ab? Und habe ich vielleicht auch auf dem Schirm, dass so ein C-Level mal spontan den Raum verlassen muss. Ne? Also ja, auf jeden Fall würde ich mich als erstes mit dieser Person beschäftigen. Und macht es vielleicht Sinn, für den End-User oder für die End-User eine separate Session zu machen? Also da geht's ja, das ist ja noch viel mehr Organisation und Struktur. Da bin ich ja noch gar nicht bei irgendwelchen Inhalten, ne? Und da wäre es ja smart, sich irgendwie so ein Skill oder was auch immer zu bauen, wo ich dem Ding erstmal beibringe, wer bin ich, worauf lege ich Wert, wer ist meine Zielgruppe, mit wem rede ich da, und dann wirklich Demo-Kontext gebe. Und wenn ich dann konkrete Tipps haben will, ja, dann nehme ich doch mal das Transkript von meiner letzten Performance und dann lade ich das mal hoch. Und dann kannst du, glaube ich, relativ schnell für dich selber so ein LLM-Scoring, was auch immer, System entwickeln, wo du vermutlich sehr, sehr gute Ideen bekommst und dann auch sagen kannst, okay, merk dir das mal, und nach der nächsten Session kriegst du wieder ein Transkript und dann wirst du auch sehen, ob da Dinge besser werden. Also das glaube ich schon. Ne? Also und ich glaube, dass es durchaus schlau ist, sich das zunutze zu machen.
Du, das ist hier heute die Max Duperts Spezialfolge, weil er hat noch ein zweites Thema zur Diskussion gestellt, dieses Mal nicht auf LinkedIn. Da ist erstmal abschließend erörtert, oder? Ich denke, wir haben differenziert genug auf diese Frage geschaut jetzt gerade.
Es ist ja heute deine Folge, deswegen überlasse ich das Urteil dann gerne dir. Ich könnte darüber jetzt auch noch weiter philosophieren und erzählen, aber...
Wir machen mal einen Haken dran, wenn das Thema bewegt und du dir gerade gedacht hast, Mensch, Tim und Jan, ihr habt da wieder die Hälfte vergessen. Schreib mir mal auf LinkedIn, wir nehmen es gerne nochmal auf und legen es nochmal eins tiefer. Ich freue mich auf jede Rückmeldung dazu. Somit gehe ich mal eins weiter, und wir bleiben natürlich dem Thema B2B-Softwarevertrieb hier treu. Und der Max hatte uns beiden eine Sprachnachricht geschickt und hatte sogar angeregt, hey, ist vielleicht mal eine Podcast-Folge wert. Somit nehme ich jetzt mal auch sein Einverständnis entgegen, dass offensichtlich das Thema hier mal von ihm eingebracht, also dass ich ihn nennen darf beim Einbringen des Themas. Und er hat im Prinzip folgende Situation beschrieben. Er hat gesagt, in den letzten paar Wochen kam häufiger eine ähnliche Problemstellung auch bei seinen Kunden auf. Und die lautet wie folgt. Also die Grundvoraussetzung, damit das Problem überhaupt entstehen kann, ist, dass wir ein gewisses Portfolio haben. Also wir sind jetzt keine Single-Point-Solution, sondern wir haben ein Portfolio, wo mehrere Module, mehrere Add-ons, whatever dabei sind. Und dann gibt es im Prinzip zwei Lager, und das Lager Nummer eins sagt im Prinzip, hey, lass uns mal nur auf das konzentrieren, was der Kunde im Prinzip angefragt hat oder wo der Kunde, also wo wir irgendwie beim Thema zusammengekommen sind mit dem Kunden, und ganz bewusst klammern wir alle anderen Themen aus und präsentieren da nicht noch irgendwelche zusätzlichen Features oder Roadmaps, sondern wir fokussieren uns nur auf dieses eine Thema, obwohl wir natürlich da vielleicht auch ein bisschen was auf, also Geld auf der Straße liegen lassen, weil vielleicht bei dem einen oder anderen Kunden schon sich andeutet, hey, der könnte auch noch das zweite und das dritte Problem haben, aber wir lassen es mal ganz bewusst weg, um eben schnell den Deal abzuschließen und es nicht unnötig zu verkomplizieren. Und dann gibt es das wiederum andere Lager, auch eher Portfolio, und hier eben ganz bewusst zu sagen, okay, also der Kunde kommt mit einem Ding da ran, aber wir gehen von vornherein sehr breit rein und sagen, okay, dann gibt es noch diesen Use Case, noch diesen Use Case, noch die Fachabteilung und noch diese Module, die wir dazu positionieren könnten, um eben dann den Deal ganz bewusst eben zu verbreitern. Und er hat so in den Raum gestellt, was jetzt da irgendwie ein guter Umgang mit wäre. Habe ich das gut zusammengefasst? Du warst ja mit im WhatsApp-Kanal mit ihm.
Ja, ich glaube, du hast es gut zusammengefasst. Man muss dazu sagen, er hat uns seine Antwort ja nicht gegeben. Ne? Also was er sozusagen seinen Kundinnen und Kunden empfiehlt. Deswegen können wir hier einfach mal vollkommen frei und unvorbelastet darüber philosophieren. Also das Erste, was mir einfällt, ist, weil du jetzt gesagt hast, ob wir nur mit dem reingehen, was der Kunde angefragt hat, oder hier das ganze Portfolio dem Kunden um die Ohren ballern. da ist vielleicht schon das, also die erste Stelle, wo ich einhaken möchte. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen, was der Kunde glaubt, was er gerade braucht, und dem, was er vielleicht wirklich braucht. Also das würde ich auf jeden Fall mal versuchen, in der Discovery auszudifferenzieren. Vielleicht ist es das Gleiche. Vielleicht stellen wir aber auch fest, hier muss noch irgendwie eine Schraube mehr mit dran. Und dann ist ja vielleicht auch, aus welcher Perspektive gucke ich da drauf? Was ist denn mein langfristiger Plan? Wie ist mein Geschäftsmodell? Wie verdienen wir wirklich Geld mit den Kunden? Wenn du mich jetzt nach einer 0 und 1 Antwort fragst, dann wäre meine Antwort auf jeden Fall, ich gehe ausschließlich mit dem, was dem Kunden gerade hilft, sein Problem zu lösen, von dem wir beide Einigkeit erzielt haben, dass er es hat und dass es akut ist und dass er es gerne jetzt lösen möchte. Und ich zeige ihm, dass ich für ihn dieses Problem lösen kann. Er hat zu dem Zeitpunkt sowieso verstanden, dass er von mir auch noch mehr haben kann, aber das hat gerade keine große Relevanz und ich werde nicht mit aller Gewalt versuchen, da noch irgendwas mit anzubringen. Wenn ich in der Discovery merke, da könnte irgendwas noch Sinn ergeben, werde ich es mal erwähnen. Vielleicht hast du sowas wie eine Roadmap und gibst mal so einen kleinen Outlook. Aber ich würde mich schon sehr, sehr stark darauf fokussieren, ein Problem zu lösen, was der wirklich hat, und nicht zu sagen, ich habe hier sozusagen einen ganz großen Kasten und da sind ganz viele Bereiche drin und die schütte ich jetzt einmal über dich drüber und irgendwas davon wird dir dann schon helfen. Also Land and Expand wäre, glaube ich, mein Standardmotto.
Der Wortlaut der Frage war, und das ist gleich nochmal wichtig, deswegen zitiere ich jetzt den Max nochmal direkt. Es gibt SEs, die mir gesagt haben, dass sie dazu angehalten werden, ihr Produktdemos so einfach wie möglich zu halten und so gut wie gar keine künftigen Features anzuteasern oder Sachen mit reinzuwerfen, nach denen der Kunde gar nicht gefragt hat. Die wollen einfach so schnell wie möglich zum Closing kommen. Das war sein genauer Wortlaut. Und du hast gerade implizit schon auch was gesagt. Also hier in der Frage steckt ja nur ein Demo drin. Ne? Also was zeige ich dem Kunden? Und du hast aber von Discovery gesprochen. Und ich halte es grundsätzlich für eine sehr schlaue Idee, in der Discovery dem Kunden auch mal ein paar Fragen zu stellen, die der Kunde vielleicht selber gar nicht selber schon in Erwägung gezogen hat. Weil so eine Frage ja auch das Problembewusstsein öffnen und vergrößern kann. Und trotzdem kann ich ja, selbst wenn ich dann feststelle, hey, der braucht jetzt nicht nur Modul 1, sondern vielleicht kann der auch noch Modul 2 und 3 gebrauchen, kann ich ja dann trotzdem immer noch bewusst die Entscheidung treffen, hey, obwohl ich in der Discovery verstanden habe, 2 und 3 könnte auch noch helfen. Ich will jetzt im Sinne des gemeinsamen Vorgehens trotzdem mich erstmal auf den Use Case Nummer 1 konzentrieren und mache dann strategisch vielleicht in der zweiten Ausbaustufe und in der dritten kümmere ich mich dann um die anderen Sachen. Das wäre dann im Prinzip der Ansatz, den du gerade jetzt vorgeschlagen hast, also Land und Expand.
Ja, ich meine, wenn ich da vorne merke, also die Discovery, glaube ich, kannst du nie außen vor lassen, weil sonst wird es ja sowieso...
Genau, da fängt es für mich halt an. Also die Frage ist ja nicht, fange ich jetzt an, dem Kunden irgendwas zu zeigen, wo ich glaube, vielleicht vermute, könnte ja irgendwie relevant sein. Also idealerweise habe ich das ja schon herausgefunden, ob das relevant ist oder nicht. Und dann kann ich bewusst entscheiden, also zeige ich es ja oder nein.
Ja, und wenn du halt an der einen oder anderen Stelle mal darauf stößt, dass du sagst, hey, ist vielleicht was wir heute noch nicht lösen können, aber steht zumindest auf der Roadmap, so, dann kann das ja auch helfen, daraus so eine kleine Vision und so einen kleinen Phasenplan zu bauen. Aber jetzt zu sagen, also ich meine, keine Ahnung, bei uns früher, nehmen wir mal Kalidos, ja. Der Kunde kommt zu dir und sagt, hey, ich habe ein Problem mit meiner Provisionsabrechnung, ja, und wir verkaufen ihm so eine Commission-Lösung und dann im selben Atemzug zu sagen, übrigens, Sie haben ja vielleicht auch komplexe Produkte, die Sie konfigurieren müssen, deswegen würden wir hier Ihnen noch direkt so ein CPQ mit dazu verkaufen. Ja, also wo ich mir so denke, nee, ist doch gerade gar nicht das Thema. Und ich glaube, noch herausfordernder wird es bei sowas wie einem CRM-Anbieter. Weil der hat so ein Basisprodukt wie das CRM und dann vermutlich sehr viele Module, die sich natürlich super ergänzen. Ja, und dann mag ja der initiale Deal vielleicht auch ein Bundle sein aus der Basis. Und weil wir festgestellt haben, der Quoting-Prozess ist eben so ein Herzstück, was wir gerade lösen müssen, dann ist es vielleicht dabei. Aber dann bin ich immer noch weit davon entfernt zu sagen, du brauchst jetzt dann auch noch die Analytics-Komponente und die Marketing-Komponente und die weiß der Geier was Komponente. Sondern lass mal halt irgendwo anfangen, ein echtes Problem lösen, echten Mehrwert generieren. Und dann, also weil ich, weißt du, der Kunde hat ja auch nur begrenzte Kapazität dann in so einer Umsetzung. Ja? Und dann muss ich doch mal irgendwo anfangen, was ja für uns dann vielleicht auch bedeutet, ich habe einen schnelleren Sales-Cycle, weil ich nicht versuche, dann den großen Multi-Cloud, was auch immer, Deal zu machen, sondern wir lösen hier mal echte Probleme, ja, und dann bauen wir den Kunden halt vernünftig weiter aus, weil das würde ich dann mal grundsätzlich für möglich halten. Aber vorne da die Shitshow zu veranstalten und zu sagen, wie viel tausend Module du bei uns noch kaufen kannst, obwohl weder einer danach gefragt hat, noch die Discovery zutage gefördert hat, dass es irgendeinen Sinn ergeben könnte,
ja,
halte ich für Zeitverschwendung.
Ja, also ich finde es schön, dass du hier eine sehr klare Position beziehst. Also ich höre in deinen Argumenten mehr und mehr, also Land und Expand ist das, was du grundsätzlich bevorzugst. Du hast ja auch ein gutes Beispiel gerade genannt von unserer Zeit bei Kalidos. Und gleichzeitig komme ich persönlich für mich zum Schluss, dass es auch hier immer noch irgendwie drauf ankommt. Und ich würde gerne über eine Metrik an der Stelle sprechen, über die wir im Pre-Sales, im Solution Engineering, insbesondere im Führungskreis von dieser Rolle, viel zu selten sprechen, nämlich die sogenannten Customer Acquisition Kosten. Ist eigentlich so ein Begriff, der kommt aus Marketing, ne? Man guckt immer, okay, wie viel Geld geben wir für ein Lead aus und dann ist immer die Frage, okay, Cost per Lead und so weiter, Customer Acquisition Cost kann ich dann optimieren, bla bla bla. Aber was ja im B2B Softwarevertrieb auch Teil der Customer Acquisition Kosten ist, ist, wie viel Zeit und Aufwand Kapazitäten und Ressourcen stecken wir eigentlich darauf, so einen Deal überhaupt zu gewinnen? Und was ist so eine durchschnittliche Dealgröße? Jetzt kann ich ja überlegen, okay, für einen typischen 100K-Deal ARR muss ich, keine Ahnung, 5 Demos geben, 3 Technical Deep Dives machen und 3 Discovery-Termine. So, keine Ahnung, ist jetzt vollkommen aus der Luft gegriffen. Dann kann ich mir überlegen, okay, was ist die typische Anzahl von Stunden, die der Account Executive und der Solution Engineer darauf verbringen? Was ist die Infrastrukturkosten, die da entstehen? Dann habe ich im Prinzip über den Sales Cycle ausgerechnet, was ist die Custom Acquisition Cost. So, wenn ich das ist jetzt super wirtschaftlich betrachtet, wie teuer ist es für uns, wie viel Aufwand ist es für uns, einen neuen Kunden zu gewinnen. Und wenn ich das jetzt mal mir zahlenmäßig betrachte, dann kann ich mir am Ende ja die Frage stellen, also ist es attraktiver für uns, also jetzt super anbieterzentrisch gedacht, ich lasse den Kunden jetzt mal komplett bei der Betrachtung außen vor, will ich größere Deals und nehme ich dafür in Kauf, dass der Sales Cycle länger wird, weil ich dann einfach merke, unsere Customer Acquisition Kosten sind niedriger, als wenn ich beispielsweise das Gegenteil mache, nämlich schnellere Deals und lasse aber mal ein paar Module auf der Straße. Das kann ich, blöd gesagt, kann ich einfach ausrechnen. Und dann kann ich am Ende zum Schluss kommen, ist es für mich attraktiver, schnellere Deals zu machen, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, um dann vielleicht noch Use Case 2 und 3 raufzupacken, weil ich merke, sobald ein Kunde erstmal Kunde geworden ist, verkaufe ich den zweiten und dritten Use Case super schnell. Da brauchen wir nicht 3 Meetings, sondern wir brauchen nur 1. Also eine super geringe Customer Acquisition Cost, um weitere Net New ARR zu generieren. Oder ist es so, dadurch, dass wir als Bundle auftreten, wir dem Kunden so ein attraktives Angebot machen können, dass wir es schaffen, vielleicht immer noch, wir brauchen jetzt nicht mehr die 2 Meetings, sondern wir brauchen vielleicht 5 Meetings, aber der kauft dann halt nicht nur 100 ARR, sondern er kauft vielleicht 300 und deswegen lohnt es sich dann halt wieder. Also auch für uns und natürlich am Ende auch für den Kunden, wir wollen ihm ja nichts verkaufen, was er sowieso gar nicht gebrauchen kann. Also hier geht es ja dann auch mal darum, dass natürlich in der Discovery vorne schon Dinge gut gelaufen sein müssen, dass wir ihm nicht irgendwas andrehen, was hier überhaupt gar kein Fit ist. So, also man kann das aus so einer reinen Pipeline, Customer Acquisition Cost Metrik, kann man diese Frage auch mal betrachten. Und dann ist natürlich die Antwort, es kommt halt einfach ganz krass drauf an. Du kannst es gar nicht pauschal beantworten, ob linksrum oder rechtsrum besser ist, wenn du für dich daraufhin optimierst.
Ja, die Antwort ist ja immer richtig. Also it depends, ist ja auch ein bisschen langweilig.
Ich finde es insofern trotzdem wichtig, sorry, dass ich unterbreche, ich vermisse die Führungskräfte aus dem Pre-Sales, die genau so denken. Das kommt nicht vor. Oder zumindest höre ich es viel zu selten oder praktisch gar nicht, dass man sich überlegt, okay, was sind denn unsere Customer Acquisition Kosten aus einer Pre-Sales Führungsperspektive? Auf unsere Organisation, ja, wir haben jetzt hier 20, 30, 50 SEs, so, und was ist ein Net New ARR pro Aufwand? Da warte ich noch auf den SE-Leader, der mir darauf eine sehr klare Antwort geben kann.
Ich widerspreche nicht bei Customer Acquisition Costs, sondern, also it depends, ist die
ja,
einfach
ja,
stimmt.
Ja, gut, klar, ja. Ist auch ein bisschen langweilig, ne? Aber und ich hoffe, ich konnte meine
bei, Logik ein bisschen... Ich finde das gut. Ich glaube, das beißt sich ja auch gar nicht mit dem, was ich gesagt habe. Und ich denke, wenn du dann diese Customer Acquisition Costs nimmst, es reicht nicht aus. Ne? Da kann man jetzt ja ein bisschen philosophieren, kann man sagen, okay, wenn wir denen da vorne, also ich meine, du unterstellst, du hast auf jeden Fall diesen erweiterten Need identifizierst. Du sagst nicht, ich schwatze denen das auf, nur dass ich es verkauft habe und so. So. So, wenn das gegeben ist, also dann sitzen wir auf jeden Fall im gleichen Boot. Ich glaube, wenn du es vorne halt so aggressiv machst, dann kannst du dir nicht nur die Customer Acquisition Costs angucken, sondern musst du halt auch gucken, also was passiert denn ab dem Zeitpunkt, wo es verkauft wurde? Ist die Nutzung wirklich da? Retention und so weiter. Und ich glaube...
Also rein betriebswirtschaftlich ist das sogar ja ein Risiko von dem Land-and-Expand-Modell. Ne? Wenn jetzt der Kunde, also wenn meine Hypothese ist, ich verkaufe dem Kunden im ersten Schritt erstmal nur Modul 1 und das macht es mir dann einfacher, Modul 2 und 3 auch noch zu verkaufen hinten raus, weil Bestandskunden zu erweitern ist eben vielleicht, hat eine geringere Customer Acquisition Cost als einen Kunden im Big Bang zu gewinnen. Wir dann aber feststellen, dass bei 50% der Kunden die Adoption von Modul 1 so niedrig ist, dass der Kunde gar nicht bereit ist, vielleicht nach 6 Monaten schon Modul 2 zu kaufen. Dann könnte ich jetzt sehr egoistisch denken und sagen, okay, na gut, dann verkaufe ich ihm lieber Modul 2 gleich mit, vielleicht mit einem bisschen Discount, aber für mich fliegt immer noch mehr Revenue bei raus. Jetzt mal rein auf meiner eigenen Revenue-Metriken optimiert, ne? Ob das dann gutes Business-Gebaren ist, kann da hinstehen, ja. Ist ja auch mal die Frage, denke ich hier eher kundenzentrisch oder denke ich im Sinne meines eigenen Wachstums.
Ja. Ja, genau, deswegen sage ich, also wenn das, dann musst du es ein bisschen holistisch, glaube ich, betrachten, weil wenn, also von mir aus verkaufst du den Big Bang und hinten kündigt der Kunde dann oder was auch immer, kriegt gar keinen Benefit, dann hast du eine schlechtere Reputation. Also da spielen ja wahrscheinlich viele Facetten mit rein. Ich wollte ja nur sagen, am Anfang dem Kunden mit aller Gewalt irgendwas aufzuquatschen, weil es vielleicht gerade in meiner scheiß Zielvereinbarung drin steht.
Ja, und sowas ist immer Unsinn. Ja, ja.
So mit einem Discount noch irgendwie ein Modul mehr verkaufe, was dann halt keiner benutzt. Also, weißt du, ich meine, über Bundle-Deals brauchst du mir auch nichts zu erzählen. Ich war 6,5 Jahre bei SAP. Ja. Und bei Salesforce gab es das auch und bei allen anderen auch. Ja, also da machen wir so ein Bundle-Deal, ne? Und wenn so, und später stellen wir fest, wir brauchen was ganz anderes, ja, dann können wir nochmal neu reden oder tauschen das wieder oder also was. Was auch immer. Ich bin, also meine innere Überzeugung ist einfach, wenn wir es wirklich schaffen, ein essentielles Problem eines Kunden zu lösen, dann entsteht da Vertrauen und dann entsteht die Basis für alles Weitere. Und wenn ich dann noch ein weiteres Ding habe, was ein weiteres essentielles Problem zu einem späteren Zeitpunkt löst, dann spricht für mich erstmal wenig dagegen, dass ich mit dem halt noch einen zweiten Deal mache. Ja. So, und der kommt dann halt beim zweiten Mal auch wieder. Ich glaube, das, weißt du, wie man das in Zahlen oder Metriken ausdrücken kann, aber ich glaube, ja, vielleicht ist Geschäftsgebaren auch die richtige Überschrift, dass die Leute merken sich sowas und dann kommen sie wieder. Und klar, weißt du, wenn ich als Kurzfriststrategie habe, möglichst viel Revenue zu generieren, ja, dann muss ich vielleicht da solche Schweinedeals machen und Bundles bauen und dem Kunden erklären, warum er das jetzt unbedingt braucht, obwohl ich selber weiß, dass er eigentlich gar nicht braucht. Aber wie nachhaltig ist denn das? Ja, und bereite dich das überhaupt darauf vor, dass die Welt sich auch gerade verändert? Ne? Also dieses Seed Pricing wird vermutlich irgendwann auch outdated sein. Da werden wir ganz andere Metriken haben. Und dann wirst du einfach konstant geil abliefern müssen als Vendor. Und das ist auch richtig so.
Ja, richtig. Ja, 100%. Da bringst du nochmal einen guten, vielleicht letzten Aspekt mit rein, dass das Geschäftsmodell des Softwareanbieters natürlich hier eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ich habe jetzt wie selbstverständlich von diesen Deals gesprochen, die dann irgendwie da 50, 100k ARR oder was auch immer darstellen. Aber wir haben ja selber auch ein paar Kunden, bei denen dieser initiale Deal fast gar nichts wert ist. Die machen einen ursprünglichen Vertrag mit ihren Kunden und dann geht es gar nicht darum, was da jetzt für ein initialer Wert draufsteht, irgendwie dieses Projekt umzusetzen, weil das ist dann vom Betrag her auch eigentlich vernachlässigbar. Da fließt dann die Kohle erst, wenn die Adoption richtig losgeht. Also bei E-Commerce zum Beispiel ist das der Fall oder bei Transaktionen, also Rechnungstransaktionen oder Payment Transactions. So, da spielt die Musik erst, wenn der Kunde richtig anfängt, deine Plattform zu benutzen, weil die Rechnungsstellung davon abhängt, wie stark ist eigentlich die Consumption. Und mit den ganzen, haben wir hier, glaube ich, auch schon mal diskutiert, selbst die großen klassischen Fachabteilung, Softwareanbieter, also ich denke jetzt an irgendwie HCM, CRM, ERP und so weiter, selbst die entwickeln sich ja auch von einem reinen Software-Miet-Modell hin zu auch einem Credit-basierten Modell. Und auch dort spielt ja dann Adoption eine Rolle und dann ist die Frage schon fast eigentlich irrelevant. Je mehr sich das in so eine License- und Consumption, von einer License- in eine Consumption-Welt entwickelt, passiert genau das, was du gerade gesagt hast, dass wir nämlich konstant abliefern müssen. Ansonsten schaltet der Kunde einfach ab und da können wir gar keine Rechnung mehr stellen. Ja? Und am Ende ist es eigentlich die ehrlichste Art und Weise, miteinander Geschäft zu machen. Von daher finde ich es auch erstmal gut.
Und aber nochmal zurück zu diesem Ausgangszitat, was du gesagt hast, ne, dass die Leute dem Max erzählt haben, hey, also wir werden angehalten, jetzt gar nicht Dinge zu zeigen, die noch auf der Roadmap stehen oder so die Autos.
Das ist auch so eine Fremdbestimmung drin, ne? Kommt noch dazu.
Vielleicht ist ja, also das Positive daran ist, wir versuchen eben einen einen Fokus zu legen. Wobei, wenn einer über Roadmap oder Upcoming-Themen redet, dann ist das vielleicht eher so, also Cover-Your-Ass-Mentality oder so, keine Ahnung. Aber zu sagen, wir versuchen fokussiert zu sein und jetzt auch nicht in so einem Kundentermin quasi diese Hafenrundfahrt anzubieten und zu erzählen, was wir alles haben, sondern, und dann bin ich ja wieder bei Discovery, zumindest ein bisschen rauszufinden, was der Kontext und der potenzielle Schmerz des Kunden sei und dann eben nur was zu zeigen, was da super spitz drauf geht. Du hattest vor kurzem auch mal einen Call gehabt, so einen Erstcall, der fällt mir gerade ein, wo das Gespräch noch sehr oberflächlich war und dann aber schon ein Preis genannt wurde. Also wir machen auch kein Geheimnis aus dem Preis, ne? Aber so, ich habe mir den Call angehört und dachte so, jetzt kennt die Person den Preis und wird den Preis irgendwie also einordnen, ne? Aus ihrer Sicht, ist das viel, ist das wenig? Und uns fehlt aber noch ganz viel Kontext, ne? Weil wir noch gar nicht wissen, welches Problem wir vielleicht zu diesem Preis bei diesem Kunden lösen können. Ja? Und dann dachte ich, das ist eigentlich die falsche Reihenfolge. Ja. Genauso wie es die falsche Reihenfolge ist, erstmal alles zu zeigen, was wir haben und dann vielleicht trifft er irgendwas, ne? So ungefähr. Sondern erstmal diesen, lass uns mal auseinandersetzen. Ja, es gibt trotzdem in unserem Fall jetzt da einen Follow-up-Call und so ist Bayern, also ganz spannendes Thema, auch spannend, über welche Person der Erstkontakt und so gekommen ist, aber das nur am Rande. So, also daran musste ich gerade denken und dann versuche ich ja immer die Dinge so ins Verhältnis zu setzen und einzuordnen. Wenn ich jetzt einem mein ganzes Portfolio zeige und ich habe dann einen tollen Bundle-Price und der aber sagt, nur, aber eigentlich bräuchte ich nur hier Modul A, so, dann wird ja auch nichts draus. Also ich glaube, es empfiehlt sich grundsätzlich in der Geschichte, bevor wir überhaupt irgendwas demonen, muss ich mal ein bisschen Kontext haben. Ja, über was wir hier gerade reden, gerade bei so Themen wie, also CRM, das ist ja alles und nix. So, da kannst du alles reinpacken. Ja, also
ja, hatte der Max jetzt nicht als Kontext mit dazugegeben, aber ja, grundsätzlich bin ich bei dem Punkt, ja. Hm.
Lass mich ja hier mal von den Gedanken auch treiben, so. Genau, ich wollte ja nur dieser Punkt mit dem, finde ich erstmal gut zu sagen, lass uns auch in der Demo, also Fokus ist was ganz Tolles. Fokus ist was ganz Tolles und wenn du in diesem Fokusbereich der Person, dem potenziellen Kunden oder der Kundin klar machen kannst, du lieferst hier einen echten Mehrwert und löst ein echtes Problem, was der hat oder die hat, ja, dann ist doch super.
Wir lassen das für heute mal genauso stehen und gleichzeitig habe ich mir gerade gedacht, vielleicht sollten wir in einer der nächsten Folgen tatsächlich mal über Preise sprechen. Was ist die Involvierung von Solution Engineers und Preisen? Nennen Solution Engineers Preise? Wissen Solution Engineers Preise? Ich denke, das könnte mal eine spannende Diskussion auch zwischen uns beiden werden, weil du es ja gerade hier so angerissen hast. Wohlwissend, dass ich in der Situation eher Account Executive war als Solution Engineer, aber das mal nur
dahingestellt. Auf jeden Fall. Ja, können wir machen und dann bringst du erstmal so eine Definition. Was ist eigentlich ein Preis?
Was ist ein Preis? Ja, wir fangen Urschleim an. Sehr gut.
Irgendjemand hat sich irgendeine Zahl ausgedacht, ja. Und das ist wie mit dieser, weißt du, diese kleine PET-Flasche Wasser. Die kostet da drüben beim Penny 19 Cent. Dann gehst du an die Tankstelle, so 3 Euro. Und dann gehst du an den Flughafen, da kostet auf einmal 7 Euro. Ne? Und du denkst dir so, ist das gleiche Scheißwasser, was ist hier los? Ja? Also, na, anyway, du hattest ja schon, wir hatten schon mal ein paar Interviews zum Thema Pricing mit verschiedenen Personen. Ja, ja. Da waren das ja auch Themen. Aber ich denke mir bei ganz vielen Dingen mittlerweile so, also wie kommt dieser Preis zustande? Es hat anscheinend wenig mit dem Materialwert zu tun, ne? Also wie auch immer, Forschung und Entwicklung, vielleicht, keine Ahnung, Marketing, Brand, so, aber irgendwie so einfach made up, ne? Egal, wo du hinguckst. Einfach irgend so ein Preis steht da. Jo.
Ich werde jetzt dazu nichts weiter sagen, obwohl ich natürlich könnte, aber das verschieben wir dann auf nächste Woche, wo wir dann mal da ein bisschen reingehen. Dieses Mal aber zwischen uns beiden. Ich werde keinen Experten dazu holen, weil ich glaube, wir haben schon genug Erfahrung, um dazu auch uns kompetent zu äußern.
Ich wollte ja nur sagen, wir haben schon ein paar Folgen, wo es mal um Preise ging.
Ja, und absolut.
Es ist vollkommen okay, dass du, ich wollte dich jetzt nur maximal provozieren.
Ja, das ist dir gelungen, aber ich verstehe.
Dass du dir bis nächste Woche merken kannst, dass wir über Preise reden wollen.
Wunderbar. So, dann war's das diese Woche mit Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, dann abonnier gerne die Show. Solltest du Fragen, Kritik oder Themenwünsche haben, schreib sie uns gerne. Wir freuen uns da über jede Nachricht bei LinkedIn und antworten natürlich auch. Link zu unseren Profilen findest du in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.